Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Viel Aufmerksamkeit bekam in den vergangenen Wochen der Energietechnikhersteller Siemens Energy. Grund dafür war und ist eine Gasturbine für die Gaspipeline Nord Stream 1, die nicht da hinkommt, wo sie hin soll. Wo sie derzeit überhaupt ist, das hat der Konzern heute bei der Vorlage neuer Quartalszahlen bekannt gegeben. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf Deutschland und die Digitalisierung schauen, und zwar aus Sicht der Flüchtlinge aus der Ukraine, die arg erstaunt sind, wie rückständig hier alles noch abläuft. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Gestern bereits gab es neue Zahlen für den Juli zum Außenhandel von China, und Konjunkturdaten aus China stoßen immer auf hohes Interesse. In Deutschland ist China doch der wichtigste Handelspartner, wenn wir auf Ein- und Ausfuhren blicken. Derzeit, so die neue Erhebung, steigen die Einfuhren aus China, aber die Ausfuhren in das Land, die gehen zurück. Und ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Wie wird das an der Börse gesehen? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Viktor Goitka in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zum Blick auf das Geschehen bisher. Wie also, Herr Goitka, reagieren denn die Anleger auf diese Meldung?
Naja, ehrlich gesagt zwiegespalten. Der chinesische Leitindex CSI 300 heute rund 0,2% im Minus. Im europäischen Handel ist das Ganze etwas positiver beurteilt worden. Der deutsche Leitindex DAX aktuell 0,7% im Plus, 13.665 Punkte der aktuelle Stand. Da ist eine Menge Verwirrung bei den Anlegern. Was sollen sie mit diesen widersprüchlichen chinesischen Daten anfangen? Und genau das will ich besprechen mit China-Professor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management, live auf der Galerie im Frankfurter Börsenparkett. Herr Löchel, China hat 18% mehr exportiert im Juli dieses Jahr als vor einem Jahr im Juli. Wie geht das mit allen Lockdowns in China, mit einer sich andeutenden Immobilienkrise, mit all diesen Schwächenachrichten aus China?
Naja, ich meine, die Exporte sind ja die Waren und Dienstleistungen, die aus China nach draußen gehen. Das ist also erstmal vollkommen unabhängig, was in China selbst ist. Und hier kommen zwei Effekte zusammen. Zum einen erholt sich die Weltwirtschaft nach Corona. Und zum Zweiten hat der Handel mit Russland stark zugenommen. Das betrifft nicht nur die Exporte, sondern auch die Importe. Und das ist völlig unabhängig, wie gesagt, wie nun der Bestand und die Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft selbst ist.
Schauen wir mal in die innerchinesische Wirtschaft rein. Auch das ist ja doch sehr interessant. Da sehen wir auf der einen Seite, dass viele chinesische Immobilienkonzerne in den vergangenen Monaten deutliche Probleme bekommen haben. Wie problematisch ist denn das für die chinesische Wirtschaft?
Das schafft natürlich Unsicherheit. Unsicherheit ist immer schlecht fürs Wirtschaften, sowohl für die Unternehmen wie für die Konsumenten. Aber die Hauptschwäche in China ist sicherlich der Konsum. Das hängt einerseits mit der Immobilienkrise zusammen. Sie müssen sehen, dass die Preise fallen. Viele chinesische Haushalte haben eben in Wohneigentum investiert, nicht zuletzt, um ihre Vermögensposition zu stärken. Die schwächt sich nun ab, das schlägt negativ auf den Konsum um. Und das Zweite, es ist nicht genau klar, wie es weitergeht. Also es ist ja nicht nur Evergrande, was unter Druck ist, sondern nun mehrere Immobilienunternehmen und eine Befürchtung ist eben, dass es da zu einem größeren Crash kommt, was dann auch bedeutet, dass Haushalte ihr Geld verlieren und dann noch weniger konsumieren.
Jetzt sehen wir ja genau, China hat weniger aus der Welt importiert. Ist das schon eine Folge dieser Krise, die sich andeutet?
Ja, auf jeden Fall. Also auch die deutschen Exporte aus Deutschland nach China, also dann die chinesischen Importe aus Deutschland, sind ja auch deutlich gefallen im letzten Monat. Und das ist natürlich ganz klar die Schwäche der chinesischen Volkswirtschaft aufgrund dieser Lockdowns, der Immobilienkrise. Die Querelen um Taiwan heben auch nicht gerade die Stimmung. Das ist in der chinesischen Wirtschaft. Also das ist eine große Schwäche, die sich abzeichnet. Und man darf nicht vergessen, China macht eben nach wie vor 25% des Wachstums der Weltwirtschaft aus. Das heißt, es wird dann auch mal richtig zurückschlagen.
Schauen wir noch mal auf den Punkt. China hat jetzt in den vergangenen Jahren immer gesagt, wenn es mal nicht so ganz rund lief, ja, das Rezept ist Schulden, Schulden und Schulden machen. Damit die Wirtschaft im eigenen Land wieder in Gang bringen. Das scheint man jetzt auch wieder zu machen, scheint gerade die Kommunen anzuweisen, weitere Schulden zu machen und das in Infrastrukturprojekte zu investieren. Wenn man gerade von einer Immobilienkrise spricht, ist das sinnvoll, jetzt noch Karten auf ein Kartenhaus draufzustapeln?
Im Grunde nach wollte die chinesische Regierung oder die chinesische Partei eigentlich nicht mehr diese Schuldenpolitik betreiben, weil eben die Schulden von China insgesamt deutlich mehr als das Doppelte des chinesischen Bruttoinlandsprodukts ausmachen, was eben für eine Wirtschaft, die nach wie vor eine aufstrebende Volkswirtschaft ist, doch sehr, sehr viel ist. Also ist das nicht eigentlich eine gute Politik. Die Kehrseite dieser Sache ist, dass die Regierung sich verantwortlich fühlt, die Lage zu einigermaßen wirtschaftlich zu stabilisieren. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem politischen System ab, dass man eben eine Legitimation braucht, Wirtschaftswachstum. Und wenn der Privatsektor ausfällt, die Konsumenten, bleibt eben dann nur noch der Staat.
China-Professor Horst Löchel mit deutlichen Einschätzungen von der Frankfurt School of Finance and Management. Herzlichen Dank.
Soweit eine Einordnung zum deutsch-chinesischen Handel und Chinas Außenhandel allgemein. Die US-Arbeitsmarktdaten haben am vergangenen Freitag eine Rolle gespielt, sowohl beim Aktienhandel als auch auf dem Devisenmarkt. Was tut sich denn, Herr Goldgar, heute beim Euro?
Der Euro kaum bewegt bei einem Dollar 0,196. Man wartet am Devisenmarkt auf die Inflationsdaten aus den USA Mitte der Woche. Die werden dann zeigen, wie groß der Handlungsdruck auf Seiten der Notenbank ist und dann natürlich auch, wie es mit dem Euro und mit dem Dollar weitergeht.
Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei den deutschen Staatsanleihen deutliche Verkäufe heute. Damit steigt die Durchschnittsrendite auf 0,76%. Und wenn wir aufs Gold schauen, da sehen wir 1780 Dollar je Feinunze.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Wir werden gleich noch ausführlich den neuen Quartalsbericht des Energietechnikherstellers Siemens Energy vorstellen. Vorab, wie reagieren die Anleger auf das Zahlenwerk?
Ja, es gibt kaum ein Unternehmen momentan, das ja wegen diesen Turbinen für Nord Stream 1 so politisch im Fokus steht wie Siemens Energy. Aber die Turbine ist für das Ergebnis des Unternehmens gar nicht so entscheidend. Man muss sich sowieso aus Russland zurückziehen. Das kostet. Und bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, da kriselt es ja schon seit langem. Am Morgen deswegen erstmal kräftiger Abverkauf. 4,5% geht es in der Spitze runter für die Aktien. Zuletzt dann aber doch einige Käufe bei Siemens Energy.
Und bleiben wir im Energiebereich. Die großen Energiekonzerne waren heute Vormittag auffallend gefragt. Ist es dabei geblieben und was ist der Auslöser?
Naja, zwei Namen hatten manche schon längst vergessen in den vergangenen Monaten, RWE und E.ON. Die können heute ordentlich Boden gut machen. Da wird es Mitte dieser Woche Zahlen geben und dann liegt eben die Vermutung nahe, dass sich der ein oder andere da vorher schon mal ein bisschen in Stellung bringt. Es soll ja auch ab Oktober die Gasumlage kommen. Das heißt, Konzerne wie RWE können dann eben ihre Mehrkosten für den Gaseinkauf im Prinzip an die Allgemeinheit weitergeben. Die Strompreise sowieso gestiegen. Also das sind tendenziell alles gute Nachrichten für die Stromkonzerne.
Und der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech wird gleich seine Halbjahresbilanz erläutern. Es gab kräftige Zuwächse, das wissen wir schon. Gibt es da in diesem Zusammenhang Bewegungen bei Zulieferern, wie dem Pharmakonzern Merck beispielsweise?
Ganz eindeutig, da geht es mehr als 2% nach oben bei Merck. Denn auch Merck setzt ja deutlich auf mRNA, hat erst Anfang des Jahres da zugekauft und will sich eben weiterhin auch ab von BioNTech in diesem Geschäft mit Lipid-Nanopartikeln, die man für diese mRNA-Impfstoffe braucht, durchsetzen.
Viktor Goitker über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wie gerade schon erwähnt, hat heute der Münchner Energietechnikhersteller Siemens Energy neue Quartalszahlen vorgelegt. Das Unternehmen, das in der vergangenen Woche ja hohen Besuch hatte, als Bundeskanzler Olaf Scholz das Werk in Mülheim an der Ruhr besuchte. Dort, wo die Gasturbine für Nord Stream 1 steht, überholt und abholbereit. Ob sich das auf die Geschäftszahlen ausgewirkt hat, mehr dazu jetzt von unserem Bayern-Korrespondenten Tobias Krone.
Manchmal wünscht sich ein Unternehmen einfach mal wieder zum Alltag zurückzukehren. Tim Poll-Gerwe, Unternehmenssprecher von Siemens Energy.
Sie werden es kaum glauben, aber heute soll es mal nicht nur um die sagenumwobene Turbine gehen, sondern wir sind hier, um Ihnen die Zahlen des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2022 vorzustellen.
Nun ja, ein frommer Wunsch in diesen Tagen. Denn natürlich interessieren sich die JournalistInnen bei der virtuellen Quartalspressekonferenz vor allem für dieses Thema. Wie steht es um die Turbine, die laut der russischen Seite fehlen soll, um die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder zu erhöhen? Ja, die vergangene Woche sogar Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz bekam.
Was hat der Besuch vom Kanzler gebracht? Viel Aufmerksamkeit. Das muss man sagen, die Diskussionen mit dem russischen Kunden laufen weiter. Es ist noch nicht geklärt, also die Turbine ist zum aktuellen Zeitpunkt noch in Deutschland. Und es gibt nach wie vor noch ausstehende Diskussionen, ob sie nun verschifft werden kann. Also insofern keine Neuigkeiten.
sagt Vorstandschef Christian Bruch heute. Schon am vergangenen Mittwoch an der Seite des Bundeskanzlers hatte er erklärt, dass er auf der technischen Seite keine Gründe sehe, warum derzeit nur 20% Gas durch Nord Stream 1 nach Deutschland flössen. Schließlich gäbe es am russischen Startpunkt der Pipeline weitere 6 dieser großen Turbinen, sogar eine mehr als nötig, um 100% Gas nach Deutschland zu pumpen. Um aber, wie gewünscht, nun auch diese Turbine, frisch in Kanada gewartet, nach Russland weiterzufliegen, bräuchte es nur noch die Papiere aus Russland. Und die fehlten weiterhin. Bruch stellt klar:
Das ist von dem her ein ganz normaler Serviceauftrag eigentlich, mit nur einer besonders hohen Aufmerksamkeit.
Bis auf diese Wartungsservices im Interesse Deutschlands will sich Siemens Energy bis Ende des Jahres aus Russland komplett zurückziehen. Das bedeutet, alles, was den Bau von Kraftwerken und Transformatoren in Russland angeht, bis Jahresende abzustoßen. Das sorgt für einen negativen Sondereffekt von 200 Millionen Euro. Wer nun meint, mit der europäischen Gaskrise könnte das Geschäft mit der Gastechnologie zum Erliegen kommen, irrt. Weltweit macht Siemens Energy gute Geschäfte in dieser Sparte, zum Beispiel in Katar oder Südamerika bei der Erschließung neuer Gasfelder. Aufträge bei Gas & Power stiegen hier gegenüber dem Vorjahr um 37%. Und die Windenergie? Hier leidet Siemens Energy unter den Altlasten von Siemens Gamesa, einem spanischen Windradhersteller mit Siemens Energy-Beteiligung, den die Münchner künftig ganz übernehmen und von der Börse nehmen möchten.
Es ist alles andere als eine leichte Situation. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin hohe Verluste aufgrund schwieriger Marktbedingungen und Fehlern aus der Vergangenheit. Jochen Eickholt und sein Team sind nach wie vor dabei, ich sag mal, die Ursachen zu adressieren. Es gibt viel zu tun und wir erwarten jetzt als Siemens Energy die konsequente Umsetzung des Sanierungsplans.
Die Sparpläne könnten auch dazu führen, dass 2500 Arbeitsplätze bei Gamesa wegfallen. Harte Zeiten in einer Branche, die in den kommenden Jahren boomen dürfte. Jahre allerdings soll es noch dauern, bis Gamesa die Talsohle durchschritten hat, so Siemens Energy-Chef Bruch. Insgesamt steht Siemens Energy bei 500 Millionen Verlust in diesem Quartal. Ob es für die AktieninhaberInnen am Ende des Jahres noch eine Dividende gibt, dazu schweigt man heute.
Tobias Krone über den neuen Quartalsbericht von Siemens Energy. China ist der weltgrößte Automarkt und das trifft auch für die E-Autos zu. Laut Unternehmensberatung PwC werden weltweit betrachtet 2 von 3 E-Autos in China verkauft. Deshalb tut sich auch sehr viel bei den Herstellern aus China. Was bei ihnen bisher nicht so klappte, das war auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen. Aber das soll jetzt anders werden und zwar mit einem ganz neuen Konzept zum Ladesystem, das der E-Autobauer NIO auch in Deutschland etablieren will. Mehr dazu von Astrid Freieisen.
In China gibt es schon über 1000 von ihnen. Battery Swaps, Wechselstationen für E-Auto-Batterien. 4 Minuten soll so ein Wechsel dauern. Der kleine runde Bordcomputer verspricht:
Es geht los. Es wird ein bisschen ruckeln. Aber keine Sorge.
Und tatsächlich, ein Team der ARD überzeugte sich im Januar selbst. Das Auto navigiert automatisch in eine Wechselstation, die aussieht wie eine kleine Tankstelle. Akkurat parkt es ein, millimetergenau für eine Maschine, die aus dem Boden hochfährt und die leere gegen eine volle Batterie austauscht. Es funktioniert. Dies ist das System des E-Autobauers NIO, jener Firma mit Zentrale in Shanghai, die irgendwann einmal Tesla Konkurrenz machen will. Das weltweite Designzentrum von NIO sitzt in München. Europachef Zhang Hui hat kürzlich mit dem ungarischen Handelsminister den Bau der ersten NIO-Fabrik außerhalb Chinas verkündet. Bei Budapest sollen die Wechselstationen und andere Technik fürs Laden hergestellt werden. Ziel? Wenn bis Jahresende die ersten NIOs in Deutschland verkauft werden, sollen sie Batterien wechseln können. Entlang von Hauptverkehrsadern und rund um Großstädte, sagt Zhang Hui.
Für Deutschland können Sie sicherlich mit mehreren Battery Swap Station rechnen. Was unsere Kunden sehr gut finden, nämlich entlang der meisten beliebten Reiserouten. Zum Beispiel irgendwann bauen wir wahrscheinlich von München nach Gardasee.
Aber kann sich eine solche Investition in Europa rechnen für einen einzelnen Hersteller?
Ich habe gesagt, dass NIO ist ganz offen zu weiteren potenziellen Partnern, die doch auch diese Technologie anbieten wollen.
Ob NIO Partner findet? Jochen Siebert, Automobilexperte mit Schwerpunkt China, ist skeptisch.
Sag ich mal so, es könnte funktionieren, wenn alle Fahrzeughersteller sagen würden, ja, okay, wir machen da mit und wir haben jetzt alle so eine Einheitsbatterie. Aber es sperren sich natürlich alle Hersteller dagegen, weil keiner seine Designhoheit aufgeben will. Und wenn ich mich an so einen Standard dran halte, dann bin ich irgendwann veraltet.
In China ist das Wechselsystem dank staatlicher Hilfen offenbar erfolgreich. Und E-Autofahrerinnen wie die 35-jährige Jaiman Hua sind zufrieden.
Ich habe 4 Wechsel pro Monat gratis. Mir geht es um die Fahrten zur Arbeit und dafür reichen die 4 kostenlosen Wechsel. Deshalb muss ich fast nie zu Hause an der Steckdose laden.
Trotzdem kann NIO auch in China Tesla derzeit keine Konkurrenz machen. Die beiden Bestseller bei den teuren E-Autos sind Tesla. In den Top 10 stehen auch 3 NIO-Modelle, das Beste auf Platz 6. Und von den Deutschen ist nur der BMW iX3 unter den beliebtesten 10.
Batteriewechsel statt Laden für E-Autos, das Konzept eines chinesischen Herstellers, das uns Astrid Freieisen vorstellte. Schnellere Genehmigungsverfahren als bisher etwa für Windräder sind aus Sicht des Bundesverbandes der deutschen Industrie zentral für den klimafreundlichen Umbau des Landes. Insbesondere kritisierte Verbandspräsident Siegfried Russwurm aber die Arbeitsweise von Genehmigungsbehörden und mahnte mehr Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung an. Die mangelhafte oder gar fehlende Digitalisierung in Deutschland, die fällt auch noch anderen auf, nämlich Flüchtlingen aus der Ukraine, die in ihrem Land einen ganz anderen Standard gewohnt sind. Kein Wunder, denn vor dem russischen Angriffskrieg hat die Ukraine IT-Dienstleistungen in Milliardenhöhe exportiert. Die Wachstumsrate der Branche lag bei 20% jährlich. Da tat und tut sich was. Claudia van Laak hat nach Berlin geflüchtete ITler getroffen und die sind der Ansicht, Deutschland könnte Nachhilfe aus der Ukraine gut gebrauchen.
We can teach. We are ready to do it.
Maxim Schkilow tritt selbstbewusst auf. Wir sind bereit, euch etwas beizubringen, sagt der Abteilungsleiter im ukrainischen Ministerium für digitale Transformation. Nachhilfe in puncto Digitalisierung könne die deutsche Verwaltung gut gebrauchen. So sieht es auch Daria Krawetz. Sie ist im März von Kiew nach Berlin geflüchtet.
To be honest, I was a little bit shocked with the bureaucracy processes because...
Um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen geschockt über diese bürokratischen Prozesse, weil ich so etwas nicht gewohnt war, diese ganzen Papiere. Mein Verstand akzeptiert diese Papiere nicht.
Krawetz arbeitet für die in der Ukraine entwickelte Unterhaltungs-App ReFace. Mit dieser App lassen sich Gesichter in Fotos und Videos austauschen. Bereits 200 Millionen Downloads, sagt sie stolz. Die zweite wichtigste App auf ihrem Smartphone ist DIA. Damit können Ukrainerinnen und Ukrainer so gut wie alle Behördengänge online erledigen. Ihre Dokumente können sie dort hinterlegen. Krawetz klickt auf die App.
Zum Beispiel meine gesamten Steuervorgänge kann ich über die App abwickeln. Dort ist mein elektronischer Reisepass. Der ist in allen Behörden gültig. Ich muss nur den QR-Code zeigen. Es gibt auch eine Verbindung mit meinem Bankkonto. Es ist ein großes System. Ich traue diesem System und es ist super.
Dass Deutschland in diesem Bereich so weit hinterherhinke, sei ihr nicht klar gewesen, sagt auch Katharina Schistekova. Sie preist die Vorzüge der DIA-App und der dahinterstehenden digitalen Verwaltung in der Ukraine.
Du kannst deinen Pass auf deinem Smartphone vorzeigen und er wird von allen Behörden akzeptiert. Du brauchst keinen Führerschein mehr mitzunehmen. Du zeigst dein Smartphone, wenn die Polizei dich anhält. Du kannst damit auch in 5 Minuten ein Bankkonto eröffnen.
Schistekova arbeitete in Berlin für Grammarly, einem in der Ukraine gegründeten Softwareunternehmen, das 800 Mitarbeiter beschäftigt. Der mit künstlicher Intelligenz arbeitende Schreibassistent von Grammarly sorgt für ein einwandfreies Englisch. Nach Niederlassungen in Kiew, San Francisco, New York und Vancouver baut Schistekova nun eine Berliner Dependance auf. Doch zunächst sei sie fast verzweifelt an der Eröffnung eines Bankkontos, sagt die 31-Jährige und lacht. Wofür sie in der Ukraine nur 5 Minuten brauche, habe in Deutschland 4 Wochen gedauert.
Zuerst brauchte ich einen Termin, aber ich konnte keinen bekommen. Dann hatte ich einen, dann dauerte es ewig, bis ich meine EC-Karte per Post zugeschickt bekam.
Die ukrainische Regierung hat Maxim Shkilov als eine Art Digitalbotschafter nach Deutschland geschickt. Er hat sich bereits mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser getroffen, mit Volker Wissing, dem Bundesminister für Verkehr und Digitales, mit einigen Behördenleitern. Allen zeigt er die DIA-App und versichert den Skeptikern, der Datenschutz sei gewährleistet. Für Shkilov und die anderen ukrainischen ITler ist die digitalisierte Verwaltung in seinem Heimatland der Beweis, dass die Ukraine längst zur Europäischen Union gehört.
We're switching from a country who needs some help.
Von einem Land, das Hilfe braucht, werden wir zu einem Land, das einen richtig guten Job in Europa macht. Wir haben IT-Leute, wir haben unsere Technologie. Wir sind bereits in Verhandlungen mit anderen europäischen Ländern über unsere Software.
Ob aus der Ukraine geflüchtete IT-Experten den hiesigen Fachkräftemangel lindern könnten? Diese Frage lässt sich noch nicht endgültig beantworten. Der erste Eindruck, die meisten arbeiten von Deutschland aus in ihren alten Jobs weiter.
Claudia van Laak über ITler aus der Ukraine. Und nun einmal aufatmen. Zumindest gilt das für US-Präsident Biden, denn der US-Senat hat das für ihn wichtige Sozial- und Klimapaket beschlossen. Eine kurze Zusammenfassung von Katrin Brandt.
Das ganze Wochenende lang wurde diskutiert. Die Republikaner brachten viele Änderungsanträge ein, doch dieses Mal ließen sich die Demokraten im Senat nicht auseinanderbringen. Mit der knappen Mehrheit, die ihnen zur Verfügung steht, schafften sie es, das Klima-, Steuer- und Sozialpaket ans Abgeordnetenhaus weiterzuleiten. Dort will Fraktionschefin Nancy Pelosi es am Freitag mit ihrer Mehrheit verabschieden. Das Paket umfasst Ausgaben in Höhe von rund 430 Milliarden Dollar. Der allergrößte Teil, 370 Milliarden, ist für Energiesicherheit und Klimaschutz vorgesehen. Weitere über 60 Milliarden gehen ins Gesundheitswesen. Präsident Biden kann dieses Zeichen der Einigkeit, verbunden mit Entlastungen für die amerikanischen Familien, gut gebrauchen. Weniger als 40% der Amerikanerinnen und Amerikaner sind mit seiner Arbeit zufrieden.
Der US-Senat beschließt das Sozial- und Klimapaket, Katrin Brandt berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Das Thema hier, der öffentliche Personennahverkehr. In der Debatte um das 9-Euro-Monatsticket zeigt sich Bundesverkehrsminister Wissing offen für eine Fortsetzung des Pilotprojekts.
Das Handelsblatt aus Düsseldorf bemerkt, ob die 2,5 Milliarden Euro Steuergeld des Bundes gut angelegt waren, spielt bei der Entscheidung keine Rolle. Es geht um das, was Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Juli rund um die damals in Kanada festhängende Gasturbine für die Pipeline Nord Stream 1 gesagt hatte. Wenn kein Gas mehr fließt, dann drohen Volksaufstände. Würde ab September der Spritpreis wieder steigen und mit ihm das Nahverkehrsticket, der Ukraine-Krieg käme vollends im Portemonnaie des deutschen Michels an und würde die Solidarität mit dem osteuropäischen Staat auf die Probe stellen. In der Situation wird sich die Koalition treu bleiben und allen unter die Arme greifen wollen. Das nächste Entlastungspaket dürften SPD, Grüne und FDP in ihrem nächsten Koalitionsausschuss spätestens Ende des Monats beschließen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz geht auf die Bedenken von Finanzminister Lindner ein, wonach es für die Finanzierung eines Folgetickets keinerlei Spielraum gäbe. Hier stehen jede Menge Pro-Argumente gegenüber, die wohl auch der oberste Hüter des Geldes in den nächsten 24 Tagen nicht allesamt vom Tisch bekommen dürfte. Das 9-Euro-Ticket trägt dazu bei, dass die immensen Teuerungsraten derzeit nicht noch höher sind. Es bringt mehr Menschen dazu, den ÖPNV zu nutzen. Und grundsätzlich hilft jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, der Umwelt und beim so dringend notwendigen Energiesparen. Es geht derzeit vordergründig um die Frage, was nach dem 9-Euro-Ticket kommt. Es geht eigentlich aber darum, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe warnen davor, dass unter anderem mit dem Wegfall des befristeten 9-Euro-Monatstickets und des Tankrabattes die Inflationsrate zweistellig werden könnte. Wie verheerend der aufziehende Sturm sein wird und wie lange er tobt, kann niemand seriös vorhersagen. Erste Folgen sind aber schon jetzt zu spüren. Die Deutschen ändern ihr Einkaufsverhalten und sparen, wo sie können. Damit aber setzt sich ein wahrer Teufelskreis in Gang. Inflation und Stagnation, auch Stagflation genannt, sind ein toxisches Gemisch für jede Wirtschaft. Die Prognose sei gewagt. Die gravierenden Folgen der Stagflation in den 70er Jahren als Folge der Ölkrise waren ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was sich derzeit zusammenbraut.
Und mit diesen Molltönen über aufziehende Stürme endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Petra Enzminger begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über Corona-Pläne und die Kritik aus den Bundesländern. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.